Im Rahmen unserer Predigtreihe zur Jahreslosung darf ich heute einige Gedanken mit euch teilen zum Thema einander annehmen in Freud und Leid. Ja, Freud und Leid haben wir gerade schon live gesehen. Wir konnten uns freuen über tolle Jugendarbeit, die wir gehabt haben, und leiden ein bisschen darunter, dass ihr beide weggeht. Freuen uns aber natürlich auch, dass adäquater Nachwuchs da ist. Ganz spontan fällt mir auch ein, wenn ich in die Geschichte der Gemeinde zurückkomme, gucke. Ja, Freude und Leid. Was haben wir uns früher in der Kaserne gefreut, wenn die Heizung an war? Was haben wir gelitten, wenn sie nicht an war? Ist heute auch ein bisschen frisch, ne? Nun gut, in meiner ganz privaten Reihe möchte ich auch die Gelegenheit benutzen, wieder eines der Mythen aus dem Bereich der Telekommunikation aufzulösen. Wir haben ja letztes Jahr schon festgestellt, gesunde Kinder existierten auch vor der Erfindung des Smartphones. Heute gehen wir mal dem Mythos Social Networks auf den Grund. Allgemein wird ja angenommen, diese sozialen Netzwerke sind 2004 ins Leben gerufen worden. Ein gewisser Mark Zuckerberg hat damals Facebook erfunden. Ich behaupte einfach mal, das kann man so nicht stehen lassen. Ja, soziale Netzwerke sind viel, viel älter. Die gab es von Anfang an. Ja, seit der Zeit der Schöpfung ist der Mensch ein soziales und kommunikatives Wesen. In allen Bereichen seines Daseins darauf angelegt, sich mit anderen auszutauschen. Als Individuum, als Gegenüber von Gott geschaffen, um mit Gott Dialog zu haben. Schauen wir 1. Mose rein. Da finden wir auch gleich das zweite Netzwerk. Dort wurde die Ehe geschaffen. In der Partnerschaft haben wir ein weiteres Netzwerk. Und so geht's weiter. In der Familie, auch eine Erfindung Gottes. Mit Freunden, schauen wir in Sprüche 17,17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder in der Not wird er geboren. Freundschaft als soziales Netzwerk, als ja teilweise schon in der Familie gelegen. Schauen wir weiter ins Neue Testament. Apostelgeschichte 2, die Gründung der Gemeinde. Ja, ein tolles Netzwerk. Schaut euch um. Ja, und dann gibt es noch so den sechsten Punkt, was dann außen rum liegt. Ich nenne es mal das Umfeld. Das sind die Strukturen, in die wir so eingebunden sind. In der Schule, an der Uni, auf der Arbeitsstelle, innerhalb unserer Stadt, in unserem Land. Und für all das finden wir auch viele Beispiele in der Bibel. Wir können so moderne Strukturen ergänzen. Nehmen wir Vereine, Parteien. Aber irgendwo sind wir immer eingebunden in irgendwelche sozialen Strukturen. Wir sehen also, dass diese sozialen Netzwerke schon deutlich länger existieren als seit 2004. Gott sei Dank. Ja, was sollte dieser Ausflug in soziale Netzwerke? Ja, damit sollen wir so eine kleine Ahnung bekommen, um welches Einander es in unserer Jahreslosung geht. Nehmt einander an. Tja, einander. Auch wenn es Paulus im Kontext des Römerbriefes eher um ein Zusammenleben innerhalb der Gemeinde geht, haben wir gesehen, dass dieses Einander deutlich weiter gefasst werden kann. Ich hatte ursprünglich die Idee, jeden der genannten Bereiche mal zu beleuchten, da die Annahme in Freud und Leid zu hinterfragen. Aber dann war ganz schnell festgestellt, das wird eine Predigtreihe. Das wollte ich euch nicht zumuten und werde mich im Wesentlichen der Sicht des Paulus anschließen und das Ganze innerhalb der Gemeinde betrachten. Schauen wir aber nochmal auf den zweiten Schlüsselbegriff in der Jahreslosung, auf das Thema, auf das Wort Annahme. Was heißt das eigentlich? Ist Annahme so etwas wie das positive Ergebnis eines Eignungstests? So auf eine Stellenausschreibung oder als Bewerbung, Eingangstest bei einer Hochschule. Muss also der Angenommene erstmal was leisten, bevor er angenommen wird? Das meint Paulus, denke ich, hier mit Sicherheit nicht. Christus hat uns auch angenommen. Haben wir dafür etwa etwas geleistet? Etwas, das dies rechtfertigen würde? Oder ist es eher das Gegenteil gemeint mit annehmen? eher ein Hinnehmen. Ich akzeptiere jetzt erstmal ohne alles, ohne jede Hinterfragung nach meinen Maßstäben, seien sie göttlich oder in menschlichen Maßstäben begründet, alle Worten und Taten meines Gegenüber. Einfach den anderen so stehen lassen, wie er ist. Der ist nun mal so, das ist nicht zu ändern. Ich denke, auch diesen Ansatz können wir mit einem weiteren Blick in die Jahreslosung ganz schnell ad acta legen. Und zwar mit einem Blick auf dieses, wie Christus euch angenommen hat. Weil dem Hinnehmen haftet ein gewisses Maß an Passivität an. Ja, man könnte sogar Desinteresse sagen. Etwas, was wir bei Jesus mit Sicherheit nicht beobachten können. Jesus ist auf die Menschen, denen er begegnet ist, aktiv eingegangen. Immer hat er sie in der jeweiligen Situation, in der sie waren, gesehen und hat sich dann auch intensiv mit ihnen auseinandergesetzt. Also bitte auf keinen Fall annehmen mit hinnehmen verwechseln. Hinnehmen ist passiv. Annehmen ist deutlich mehr, ist aktiv, ist echte Arbeit, die wir zu leisten haben. Was zeichnet Annehmen denn dann aus? Manfred Siebald führt das in seinem kleinen Buch zur Jahreslosung sehr schön aus. Hier nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, leider ist es immer noch vergriffen, aber wer da mal einige Ideen etwas weiter ausgeführt haben möchte, dem empfehle ich das zur Lektüre. Also, was zeichnet Annehmen aus? Einige Punkte möchte ich hier nur kurz aufführen. Annehmen fängt an mit Wahrnehmen. So einfach wie das klingt, am Anfang steht das Wahrnehmen meines Gegenübers. Das mag selbstverständlich klingen, ist aber wirklich der erste Schritt. Habe ich an den Menschen, denen ich begegne, echtes Interesse? Hier muss ich eine aktive Entscheidung treffen. Ich muss mich mit den Menschen beschäftigen wollen, die meinen Weg kreuzen. Und das muss hinausgehen über den typisch rheinischen Begegnungsdialog. Wie ist es? Och Jod, selbst, Ortmus, ja dann ist es ja Jod. Nee, ich muss mich schon auf den anderen einlassen. Ihn als Individuum sehen, bereit, ihm zuzuhören und mich dabei selber zurückzunehmen. Das bedeutet kein Schweigen, sondern aktives Nachfragen, Berücksichtigung der Körpersprache des anderen und die Bereitschaft, vor allen Dingen für die Antwort auf die Frage, wer ist es, ein bisschen Zeit mitzubringen. Zweitens muss ich mein Gegenüber ernst nehmen. Den anderen in seinen Ängsten und Nöten wirklich ernst nehmen. Ein oberflächliches ist doch nicht so schlimm, das wird schon wieder, wird ihm nicht helfen. Im Gegenteil kann das genau das auslösen, was ich nicht beabsichtige. Weil in diesem ist doch nicht so schlimm, schwingt schon wieder etwas von dieser Gleichgültigkeit mit. Es zeigt an, dass ich mich mit dem, was mir da gerade geoffenbart wird, eigentlich gar nicht wirklich auseinandersetzen will. Die Not meines Gesprächspartners mache ich dadurch klein. Er fühlt sich eben gerade nicht angenommen, sondern eher zurückgewiesen. Dritter wichtiger Punkt ist, sich selbst zurückzunehmen. Weil oft verhindert eine Konzentration auf mich selbst und das, was mir wichtig ist, was mich gerade beschäftigt, dass ich den anderen auch wirklich wahrnehme. Bei der Bewertung des anderen vergleiche ich bewusst oder unbewusst seine Situation mit der eigenen, mit meinem Problem. Paulus wird zu diesem Thema an anderer Stelle noch viel deutlicher. Im Philipperbrief sagt er im 2. Kapitel, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Eine Anmerkung hierzu noch. Es ist wichtig, hier genau aufzupassen. Sonst fallen wir nämlich auf der anderen Seite vom Pferd. Ein jeder achte auch auf das des anderen. Ja, ich muss mich selber zurücknehmen, aber das heißt nicht, dass ich meine Position immer hinten anstellen muss. Nein, ich darf in Konflikte treten und in Dialog, aber bitte in Liebe. Ein vierter Punkt ist extrem wichtig. Sich selbst annehmen lassen. Beziehungen sind keine Einbahnstraßen. Zum Annehmen gehört immer der, der sich annehmen lässt. Sie sind an dieser Stelle in doppelter Hinsicht jetzt schwer vorbelastet. Auf einer Seite sind wir als Christen verpflichtet, die Werke des Glaubens zu tun. Jakobusbrief, Kapitel 1. Seid nicht nur Hörer des Wortes allein, sondern auch dessen Täter. Auf der anderen Seite sind wir alle eingebettet in unserer modernen Leistungsgesellschaft. Immer programmiert darauf, selbst der aktive Teil zu sein, selber etwas zu tun. Aber wer immer nur der ist, der etwas leistet, läuft Gefahr, sich selber zu verausgaben. Am Ende kann dann das stehen, was wir neudeutsch mit Burnout bezeichnen. Also die Warnung und die Aufforderung, erlaube dir auch selbst mal der Teil zu sein, der mit den anderen teilt. Das soll zur Begriffsklärung, was wir unter Annahme verstehen, hier erstmal reichen. Ich kann sagen, hier gibt es noch 5 weitere Punkte, aber das waren jetzt die 4 wichtigen, die ich mal rausgenommen habe. Nicht ohne noch einen Blick auf das zu werfen, was uns schon mal daran hindern kann, den anderen anzunehmen. Weil bislang hört sich das ja alles so positiv an. Und Dinge, die es einem schwer machen, die fallen einem doch schnell ein. Da gibt es unterschiedliche Charaktere, die schwer miteinander auskommen können. Das ist zum einen der Visionär, der Wachstum und neue Grenzen vor Augen hat. Und auf der anderen Seite der Vorsichtige, der doch in jeder Veränderung zuerst mal das Risiko sieht. Wie sollen diese beiden zusammen ein Unternehmen führen, eine Gemeinde leiten? Das ist schwierig. Oder wie sieht es aus, wenn Konflikte auftauchen, die ich auf Geltungssucht, Sucht nach Macht und Einfluss zurückführen kann? Oder ein Dauerbrenner, einer meiner Lieblinge aus der Gemeinde. Der persönliche Geschmack wird nicht getroffen. Der Lobpreis ist zu laut, der Lobpreis ist zu lahm. Die Lieder sind viel zu modern. Die Lieder sind zu altbacken. Die Leute stehen zum Singen auf. Ist ja fürchterlich, ich kann die Folie gar nicht sehen. Die Leute bleiben sitzen beim Lobpreis. Was ist das für eine lahme Gemeinde? Ja, mein persönlicher Geschmack wird nicht getroffen. Darüber kann man trefflich streiten. Hat die Lehre im Gottesdienst überhaupt den richtigen Stellenwert oder die Fürbitte? Diese Aufzählung ließe sich beliebig mit Beispielen fortsetzen, die nicht nur aus der Gemeinde sind, sondern aus allen menschlichen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens stammen. Und jeder Punkt wird es uns schwieriger erscheinen lassen, den anderen wirklich anzunehmen. Was bleibt uns dann? Wir richten wieder unseren Blick auf dieses, wie Jesus euch angenommen hat. Jesus hat uns angenommen, als wir noch seine Feinde waren, Römer 5,10. Ohne irgendeine Leistung von unserer Seite. Genauso sollen wir auf den anderen zugehen, ohne etwas zu erwarten oder einzufordern. Oder wir können es mit Johannes auf den Punkt bringen. 1. Johannes 4,19. Lasst uns lieben. Denn er hat zuerst geliebt. Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehung in der Gemeinde und den Umgang mit Freud und Leid? Gerade mit der Freude haben wir so unsere Probleme. Ich erinnere mich noch gerne an den Sketch, den Reinhard mal gespielt hat, als derjenige, der den Entschluss gefasst hat, Christ zu werden. Und der nochmal alles ausprobiert, was er demnächst nicht mehr darf. Ja, je nach unserer Prägung, unserer geistlichen Herkunft, gibt es da ja oft Bedenken. Darf ich das überhaupt? Mich freuen, das Leben hier genießen. Gerade in einigen evangelischen und evangelikalen Gemeinden ist diese Diskussion ja oft zu finden. Es hilft der Blick in die Bibel. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele für ausgelassene Freude. Denken wir an David, der vor der wiedergewonnenen Bundeslade tanzt. 2. Samuel 6. Oder viele seiner Psalmen, die einfach ein Ausdruck seiner Freude sind, seiner Freude am Leben, seiner Freude an seiner Rettung, seiner Freude an Gott. Lieder, die uns bis heute begleiten. Ich denke da an Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele. Ja, Amen. Im Neuen Testament richtet sich unser Blick, wie der Vers ja auch schon hergibt, auf Jesus. Was sehen wir da? Jesus hat Freundschaften gepflegt. Martha, Maria, Lazarus. Er feierte, er war auf der Hochzeit zu Kana, er trank Wein, er ließ sich zum Essen einladen. Also alles Dinge, die wir durchaus mit Freude verbinden. Freude gehört also dazu. Die Freude an Gott und all dem, mit dem er mich hier und jetzt beschenkt hat. Wenn ich von der Jahreslosung, also drei Kapitel zurückgehe, sehe ich Paulus an anderer Stelle noch viel, viel deutlicher, wenn es darum geht, Freud und Leid in der Gemeinde anzusprechen. Ganz unmissverständlich sagt er in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Deutlicher geht es ja nun wirklich nicht. Freut euch mit den sich Freunden. Freude ist der Ausdruck eines gesunden Gemeindelebens, wenn sie geteilt wird. Und Anlass finden wir dazu genug. Schauen wir die Vergangenheit der Gemeinde. Wie viel Freude haben wir schon gemeinsam geteilt? Und auch als Gemeinde Ausdruck verliehen. Ich denke an die Gemeindefeste, Freizeiten. Wie viele Taufen durften wir schon gemeinsam feiern? Wirklich ein Grund zur Freude. An so verschiedenen Orten wie dem Bleibtreusee, dem Monte Mare, hier im Gemeindehaus. Apropos Gemeindehaus. Auch ein Grund zur Freude. Neben all dem Ringen, was es um die Entscheidung für den Bau gab, für die Finanzierungssorgen, haben wir nicht an vielen Samstagen hier gemeinsam Freude empfunden? Ja, Kerstin lacht. Haben wir, ne? Und haben uns gefreut, wenn wieder etwas fertig geworden ist. Gefreut bei den gemeinsamen Mahlzeiten, die wir da eingenommen haben. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Einweihungsgottesdienst. War dieser nicht ein Ausdruck tief empfundener Freude, die wir auch geteilt haben mit Nachbargemeinden, mit Menschen aus der Stadt? Wie viele Hochzeiten durften wir hier schon feiern? Da denke ich natürlich an meine eigene. Die beste aller Ehefrauen hat hier ihr Ja-Wort gekriegt. Okay, das Haus stand hier noch nicht. Es war ein Zelt aufgebaut. Es war auch gut, es hat ganz schön geregnet. Ja, aber es war die erste Hochzeit, die diese Gemeinde gemacht hat. Es war ein Grund zur Freude. Ist es immer noch. Ja, wir werden regelmäßig in Bereiche der Arbeit von einzelnen Gruppen reingenommen. Berichte von den Pfadfindern, die ihre Freude mit uns teilen. Berichte aus der Jugend. Wir dürfen uns mitfreuen. Und nicht nur als ganze Gemeinde, auch in Teilgruppen dürfen wir auf viele geteilte Augenblicke der Freude zurückschauen. In Hauskreisen, auf gemeinsamen Wanderungen, bei den Jugendveranstaltungen, bei den Pfadfindern und. Auf den ersten Blick mag einem diese Aufzählung bei dieser Aufzählung die Freude zu teilen. Nein, nochmal. Auf den ersten Blick mag einem bei dieser Aufzählung die Aufforderung, die Freude anderer zu teilen, relativ einfach vorkommen. Aber sobald die Freude, die Anerkennung und das Wohlergehen Dritter auf meine Kosten gehen oder meine eigenen Umstände plötzlich schlecht und klein erscheinen lassen, tauchen plötzlich Missgunst, Eifersucht und Neid auf und keine Freude. Aber trotzdem zählt gerade diese Eigenschaft, sich am Glück und Erfolg anderer mitzufreuen, zu den grundlegenden Merkmalen eines Christen. Das gilt vor allem in Bezug auf andere Christen. Wenn denn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. 1. Korinther 12, 26. Dem Aufruf des Johannes, lasst uns lieben, muss man also noch etwas beistellen. Zum Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse und 5. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre. Das sind jetzt nur Auszüge. Aber die sich hierauf beziehen. Die Teilhabe an der Freude anderer ist frei von Missgunst und Neid. Und sie ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. So viel zur Freude. Schauen wir auf den zweiten Teil. Feind mit den Weinenden. Ähnliche Stellen werden wir zahlreich finden. Es ist viel einfacher, Stellen zum Thema Leid zu finden. Eigentlich schade. Römer 15, Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, nicht Gefallen an uns selber haben. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 1. Korinther 24b bis 27. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, damit die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Das Bild der Gemeinde als Körper. Diese Stellen bringen uns alle dazu, zu reflektieren, wie wir mit dem Leid der Menschen in unserer Umgebung umgehen. Es ist ja so leicht, dem Egoismus nachzugeben und bei Leid einfach wegzuschauen. Einfach das Leid des anderen verdrängen. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, den wir oben schon angesprochen haben, beim Wahrnehmen. Ich muss mich aktiv entscheiden, mich auf das Leid des anderen einzulassen. Und den anderen dann in seinem Leid so anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Also hilft es auch hier wieder auf das Vorbild zu schauen, das Jesus gibt. Und die altbekannte Frage zu stellen, was würde Jesus in dieser Situation tun? Machen wir das. Schauen wir in die Bibel und schauen uns einige Begegnungen von Jesus mit Menschen an. Betrachten wir zunächst die Begegnung mit der Frau am Brunnen aus Johannes 4. Jesus spricht sie an, obwohl sie eine Frau ist, aus Samarien war und zudem unverheiratet mit verschiedenen Männern gelebt hat. Für den typischen Juden damals war sie aufgrund von Geschlecht, Herkunft und Lebenswandel weniger als nichts wert. Von Integration und Annahme keine Spur. Diese Frau hat sehr isoliert gelebt. Selbst die Jünger sind verwundert, dass ihr Rabbi mit einer Frau spricht. Dass sie aus Samarien war, haben sie noch geahnt. Von dem Rest wussten sie nicht. Aber Jesus hat Mitleid mit ihr. Er sieht ihre Schuld und ihre Isolation. Und er ruft sie heraus. Er bietet ihr eine geistliche Lösung für ihre Schuld. Und er macht sie zu etwas Besonderem. Er macht sie zu seinem Boten in der Stadt Sychar. Was zeigt uns dieses Beispiel? Wenn Jesus sich eines Menschen annimmt, macht er keinen Unterschied zwischen Geschlecht oder Volksangehörigkeit. Und Schuld ist für ihn, den Schuldlosen, kein Grund, sich von Menschen abzuwenden. Ein anderer Fall. Die Heilung der zwei Blinden in Jericho. Matthäus 29, nein, Kapitel fehlt. Jesus verlässt Jericho und eine Menge von Menschen verfolgen diesen Auszug. Auch zwei Blinde sitzen am Weg und flehen ihn an. Sie möchten, dass er sich über sie erbarmt. Über den Lärm der Volksmenge hinweg, die beiden auch noch bedrängt zu schweigen, hört Jesus den Ruf der beiden Blinden, hört sich ihre Not an, hat Mitleid und heilt sie. Was nehmen wir aus dieser Episode mit? Jesus hat offensichtlich ein Ohr für Menschen, die ihn anrufen. Über den Lärm der Menschenmenge hinweg hört er ihr Rufen, obwohl er mit Sicherheit andere Dinge im Kopf hat. Das war immerhin der Aufbruch nach Jerusalem, seiner letzten Station auf dieser Erde. Obwohl er diese anderen Dinge im Kopf hat, nimmt er sich die Zeit und nimmt sich ihrer an. Ihr Leiden lässt ihn nicht unberührt. Andere Pläne und äußere Einflüsse verhindern oft, dass wir die Not anderer wahrnehmen. Wir müssen also lernen, Auge und Ohr zu entwickeln für diejenigen, die unsere Hilfe benötigen. Eine letzte Begebenheit noch, die uns zeigt, wie wörtlich Paulus dieses Weint mit den Weinenden meint. Wir kennen, denke ich, alle den Bericht von der Auferweckung des Lazarus aus Johannes 11. Ich möchte heute gar nicht die Aufmerksamkeit auf die Auferweckung des Lazarus legen, sondern auf die Verse, die uns zeigen, wie sehr Jesus an dieser Stelle mit der Schwester des Lazarus leidet. Verse 33 bis 35. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Wie können diese Beispiele uns dabei helfen, das Annehmen im Leid in unserer Gemeinde praktisch werden zu lassen? Wie schaffen wir es, die Last des anderen mitzutragen? Zunächst einmal die gute Nachricht. Ab und an schaffen wir das schon. Ich möchte hier nur ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Geschichte mit dieser Gemeinde erzählen. Und ich bin sicher, wenn ihr andere fragt, werdet ihr ähnliche Berichte hören können. Als vor 6 Jahren die Sabine so schwer erkrankt war und auch lange im Krankenhaus gelegen hat, haben wir viel Hilfe und Unterstützung aus der Gemeinde bekommen. Aber besonders berührt hat mich eine Frau, die ja einfach bei mir angerufen hat und sagt: Rainer, kann ich dir nicht eigentlich ganz praktisch helfen? Soll ich dir helfen beim Waschen, beim Bügeln, beim Essen kochen? Ja, okay, man hat noch nebenbei den Job von 10 Stunden, ein bisschen Autofahren, dann noch eine Tochter kurz vor dem Abitur, da wäre so ein Argument, so ein Angebot natürlich mal nicht schlecht. Aber viel wertvoller, wo ich gesagt habe, schaffe ich gerade noch, hat sich jede Woche wenigstens 1 Stunde Zeit genommen, um einfach mit mir zu reden. 1 Stunde telefoniert, über Gott und die Welt geredet, nicht nur über die Krankheit, einfach uns ausgetauscht. Das ist ein Teil im Leid annehmen. Nun, wir sind mit Sicherheit nicht perfekt, aber überall da, wo unsere Mitbrüder und Schwestern in ihrem Leid von uns wahrgenommen werden, müssen wir uns 2 Fragen stellen. Erste: Was würde Jesus an dieser Stelle tun? Hier ist mit Sicherheit eine intime Kenntnis der Evangelien hilfreich. Also einer meiner Lieblingsaufrufe: Lest in der Bibel, lest in den Evangelien und lernt das Leben Jesu kennen, folgt seinem Beispiel, er gibt uns davon genug. Die zweite, die aktive Frage ist: Was kann ich tun? Ich habe überlegt, ob ich es umformulieren soll, habe gedacht, das ist Plagiat und möchte deshalb das Ergebnis einfach vortragen, weil es von Karl Eichhorn wunderbar formuliert worden ist, einem lutherischen Pastor aus dem 19. Jahrhundert. Also jetzt Ohren auf, die Sprache ist schon nicht mehr ganz die neue, moderne. Lasten tragen, nicht über sie klagen, anderen das Leben erleichtern und nicht noch erschweren. Das ist unsere Aufgabe. Die Liebe, die das Gesetz Jesu Christi ist, macht sie tragwillig und tragfähig. Die Selbstsucht entzieht sich möglichst der Last. Sie schüttelt sie ab und lädt sie lieber anderen auf. Mancher bricht unter seiner Last zusammen, weil ihm niemand tragen hilft. Merkst du, dass jemand beschwert ist? Suche Annäherung. Erkundige dich mit Teilnahme nach dem Kummer, nach der Sorge, die ihn drückt. Es ist dem beschwerten Herzen eine Erleichterung, wenn sie sich einem mitfühlenden Menschen gegenüber aussprechen kann. Nimm's mit auf dein Herz. Geteilter Schmerz ist leichter zu tragen. Tritt im Gebet ein für den Bruder, die Schwester. Fürbitte ist nur wirksam, wenn die fremde Last dich selbst drückt. Vielleicht kannst du dem anderen die Lage erleichtern. Der fromme Wunsch, Gott helfe dir, hat keinen Wert, wenn du die Mittel hast zu helfen. Dann will Gott eben durch dich eingreifen. Fehlen dir die Mittel, so ist auch ein guter Rat eine Hilfe. Bist du gänzlich ratlos, ist ein Trost aus dem göttlichen Wort ein wertvoller Dienst. Um Lasten aufzunehmen, muss man sich bücken. Bleibt man steif und gerade stehen, kann man keine Lasten aufladen. Hochmütige Menschen sind nicht geeignet zu Lastenträgern. Die Liebe bückt sich und verachtet kein Geschäft, wo es zu dienen gilt und mag es noch so niedrig sein. Das heißt es, das Gesetz Christi zu erfüllen. Er nahm allemal das Elend innerlich auf sich. Darum seufzt er dort bei der Heilung des Taubstummen und weint am Grab des Lazarus. Das menschliche Elend und der Tod legen sich ihm schmerzlich auf die Seele. Selig sind die, da Leid tragen, die willig nicht nur eigenes, sondern auch fremdes Leid auf sich nehmen und gern bekümmerte Seelen mit dem Trost trösten, mit dem sie selbst von Gott getröstet wurden. Es gibt so viele Lasten. Die schwerste Last davon ist die Sündenlast. Wir sollen uns nicht selbstgefällig in den Fehlern anderer spiegeln und an solchen, die in die Schlinge Satans geraten sind, vorbeigehen. Vielmehr sollen wir uns mit unter die Last des anderen stellen. Da beugt man sich mit. Da schreit man um Gnade und Buße, fleht um Lösung der Ketten. Dazu braucht man ein offenes Auge, ein erbarmendes Herz und helfende Hände wie der Samariter. Dem möchte ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Einen letzten Gedanken habe ich aber noch. Bislang, wie gesagt, haben wir den Blick auf die Gemeinde gerichtet. Dabei ist es bei vielen der verwendeten Bibelstellen keineswegs eindeutig, dass sie sich ausschließlich auf das Miteinander in einer Ortsgemeinde beziehen. Wir müssen hier über den Tellerrand hinausschauen. Und sicher sind gerade bei diesen Einanderstellen alle Christen weltweit mit in den Fokus zu nehmen. Gibt es auch hier Ereignisse, über die wir uns mitfreuen oder Lasten, die wir mittragen können? Sicher, wir halten doch schon Kontakt zu unseren Missionaren und unterstützen ja auch regelmäßig. Wir kriegen über die Briefe Freude und Leid mit. Aber wie sieht es mit den Geschwistern aus, die räumlich weiter weg sind? Oder einfach nur gedanklich, weil Mexiko ist schon ganz schön weit weg. Sehen wir nicht im Alltag oft eine Situation der Christen in Ländern wie Syrien, dem Sudan oder Nordkorea vorbei? Dabei liegt es doch sicher in unseren Möglichkeiten, zum Beispiel in unseren Hauskreisen eine Gebetspatenschaft für eines dieser Länder zu übernehmen oder eine Organisation wie Open Doors über das einmalige Engagement im Jahr hinaus zu unterstützen. Auch hier ist wieder unsere aktive Entscheidung gefordert. Wir müssen die Geschwister im Blick haben wollen um ihr Leid zu unserer Last zu machen. Noch weiter wird unser Horizont, wenn wir unsere Bibel stellen, in den Kontext von Matthäus 5,14 stellen. Sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Wir sollen also als Gemeinde, als Christen auch in der Welt tätig sein. Und ich denke dabei nicht nur an humanitäre Hilfe bei Katastrophen. Hier kann man gutes Gewissens den Deutschen als Spendenweltmeister ein gutes Zeugnis ausstellen. Wenn wir aber die Aufgabe wahrnehmen wollen, ein Licht in dieser Welt zu sein, die Stadt auf dem Berg, dann darf unser Mitfühlen und Empfinden gerade angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung nicht von Egoismus, Lieblosigkeit und Lagerdenken blockiert werden. Als Christen müssen wir dann das Leid von Randgruppen, von Obdachlosen, von Flüchtlingen, von Asylsuchenden zu unserem eigenen machen und ihm eine Stimme geben. Bei all unserem Bemühen werden wir aber erkennen, dass wir dabei immer wieder auf Gott zurückgeworfen werden. Allein bleibt die Aktivität nur Aktionismus. Nur wenn wir auf ihn schauen und uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen, kann Annahme erfolgen und erfolgreich sein. Wenn etwas von dem, was wir heute gesagt haben, gelingt, wenn wir es schaffen, Freude und Leid in der Gemeinde mit anderen Christen oder mit der Welt zu teilen, dann ist es Gnade. Und die Ehre dafür gehört allein unserem Herrn. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, guter Vater, ich möchte dich loben und preisen. Ich möchte dir vor allem danken, dass du uns nicht als Wesen geschaffen hast, die alleine dastehen, sondern dass du uns in Netzwerke eingebettet hast. Herr, aber ich bitte dich auch, schenk uns die offenen Augen, die offenen Ohren, die offenen Herzen, um ja, Sorgen, Nöte, aber auch die Freude mit unseren Mitmenschen zu teilen. Gib uns und schenk uns Gelegenheiten, uns mit anderen auszutauschen und die Zeit ehrlich miteinander umzugehen. Herr, du hast unsere Beziehung in der Hand. Ich bitte dich, segne sie in diesem Sinne. Amen.